Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Ich wünsche, gut durch den Montag gekommen zu sein, verkehrstechnisch vor allem. Brandenburger hatten es besonders schwer, kaum ein Regionalzug fuhr, Bahnhöfe waren verwaist. Berliner dagegen hatten Alternativen, U-Bahn, Busse und Tram der BVG, die nicht bestreikt wurden. Im Gegensatz zur S-Bahn, das schildert RBB-Reporterin Helena Dehler.
Das einzige Geräusch, das am S-Bahnhof Friedrichstraße am frühen Nachmittag zu hören ist, ist das Pfeifen und Quietschen der Rolltreppen, die leer von der Einkaufspassage bis zum Bahnsteig fahren. So leer und leise ist es sonst nur mitten in der Nacht. Fehlende Fahrgäste, das bedeutet auch fehlende Kundschaft für Martin, der in einem Geschäft arbeitet, das Donuts verkauft.
Man sieht die Resultate, wenn die S-Bahn mal nicht fährt. Ist tote Hose.
Lauter und auffälliger ist der Streik heute am Ostbahnhof gewesen, wo die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, zur Demo aufgerufen hat.
Gerade jetzt hier die BahnfahrerInnen oder Leute von der Bahn, die halt täglich dafür sorgen, dass wir zur Arbeit gehen können, dass wir unser Leben leben können. Jetzt auch mit der Inflation und den ganzen Lebenskosten, die ansteigen. Ja, dass diese Arbeit halt nicht gerecht entlohnt wird, das finde ich sehr überzogen.
Der bundesweite Streik der Deutschen Bahn hat den Zugverkehr auch in Brandenburg lahmgelegt. Denn die private ODEC-Linie ist von der Infrastruktur der Deutschen Bahn abhängig und konnte auf vielen Linien nicht fahren. Alina wollte von Wittenberger nach Schwerin zur Arbeit.
Na, ist halt unschön, ne? Ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Aber für die, die wirklich tagtäglich darauf angewiesen sind, ist es natürlich ein bisschen blöde, ne? Ich fahre halt auch kein Auto und mit dem Fahrrad ist schwierig, die Stunde Zug zu fahren.
Achim Staus, Pressesprecher der Deutschen Bahn, sagte am Nachmittag, er bedauere, dass die Gewerkschaft heute zwar zum Streik aufgerufen hat, aber erst nach Ostern weiterverhandeln will.
Streiken ja, verhandeln nein, das finden wir sehr befremdlich. Wir möchten, dass die EVG schnell an den Verhandlungstisch zurückkehrt, im Sinne unserer Beschäftigten, aber auch unserer Fahrgäste.
Die S- und Regionalbahnen werden morgen früh planmäßig wieder fahren. Bei den Fernzügen könnte es auch morgen noch vereinzelt zu Verspätungen kommen.
Dienstag also, alle Bahnen wieder im Dienst. Helena Dehler informierte über den Streik Montag. Mehrheit gewonnen, aber Quorum verpasst. Der Klimavolksentscheid in Berlin hat nicht genügend Ja-Stimmen bekommen. 442.000 gab es zwar, 806.000 wären aber nötig gewesen, ein Viertel aller Wahlberechtigten. Schwacher Trost für die Aktivisten, bei 50,9% der abgegebenen Stimmen stand das Kreuz bei Ja. Farbige Grafiken erinnern an das Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl vom Februar. Die Innenstadt wählte grün, die Außenbezirke blau. RBB-Reporter Christoph Reinhardt.
Der Alice-Salomon-Platz in Marzahn-Hellersdorf. Über 71% der Teilnehmenden haben am Sonntag gegen den Volksentscheid gestimmt. So viele wie in keinem anderen Berliner Bezirk. Am Montagmittag ist die Stimmung gemischt und tief skeptisch, was die politische Debatte über Klimaschutz angeht.
Im Großen und Ganzen sind wir dafür. Genau. Aber nicht so.
Zum Klimaschutz, ja, muss was getan werden, aber das, was momentan so abläuft, funktioniert einfach nicht.
Ehrlich gesagt, ich hab da auch was gegen. Das ist halt Blödsinn, was die hier machen, die Grünen.
Das geht nicht. Die ganzen Jahre haben sie es versäumt und jetzt wollen sie von jetzt auf gleich und das funktioniert einfach nicht.
Im Berliner Abgeordnetenhaus versuchen die Profipolitiker, die Botschaft des Volksentscheids zu entschlüsseln. Umweltsenatorin Bettina Jarasch hatte als Privatperson mit Ja gestimmt, in der offiziellen Stellungnahme des Senats aber ein Nein empfohlen. Die starke Ablehnung hat sie überrascht.
Wir sehen Klimaschutz mobilisiert, aber er polarisiert eben auch und zwar stärker, als das zu erwarten war. Ich glaube, es gab Menschen, denen macht der Veränderungsdruck, der ja immer mehr wächst, einfach auch Angst.
Christine Brinker von der AfD sieht es so ähnlich, formuliert es aber ein wenig anders als die Grüne.
Viele Berliner sind einfach irritiert, ob der ja fast messianischen Art und Weise, wie hier beim Thema Klima diskutiert wird oder gar nicht mehr diskutiert wird.
Für den CDU-Landesvorsitzenden Kai Wegner ist das Nein zum Volksentscheid kein Nein zum Klimaschutz, sondern ein Nein zu falschen Versprechen. Die Zielzahl 2030 sei unrealistisch gewesen, das Ziel aber richtig.
Das alles Entscheidende ist für mich, dass wir das schnellstmöglich erreichen, aber auch die Menschen mitnehmen und nicht auf den Weg verlieren. Das Ganze muss bezahlbar bleiben für die Berlinerinnen und Berliner.
Dafür werde der neue Senat sorgen, verspricht Wegner, unter anderem mit dem 5 Milliarden Euro Sondervermögen, für das der Senat neue Schulden machen will. Auch die noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD zeigt sich überrascht von den vielen Nein-Stimmen.
Aber es ist ja ein gutes Abbild der gesamten Debatte, die wir in der Stadt sehen. Das ist eben ein schwieriger Diskussionsprozess. Es geht darum, auf der einen Seite dieses wichtige Anliegen zu unterstützen, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, realistische Ziele, Gesetze, die umsetzbar sind, das muss gelten.
Das Thema Klimaschutz dürfe nicht einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Partei zugeschrieben werden, fordert Giffey. Berlin auf den Weg der Klimaneutralität zu bringen, sei notwendig und gehe alle an.
Schneller Klimaschutz, ja, bitte, aber in realistischer Geschwindigkeit. Darüber berichtete RBB-Reporter Christoph Reinhardt. Die Oder ist ein gequälter Fluss. Das massive Fischsterben im Sommer hat das sichtbar und riechbar gemacht. Industrieabwässer werden eingeleitet und im Flussbett wird herumgebaggert. Die Fraktionen der Grünen im Bundestag und im Brandenburger Landtag hatten zu einer Oder-Konferenz geladen. RBB-Reporter Fred Pilarski fasst einige Ergebnisse zusammen.
All das Baggern und Bauen an der Oder sei doch gar kein Ausbau, sondern nur eine nötige Instandsetzung. Sie diene dem Hochwasserschutz und wenn sie der Schifffahrt hilft, dann umso besser.
Jede Tonne, die wir auf dieser Wasserstraße dann transportieren können, senken den CO2-Ausstoß, weil Binnenschifffahrtstransport einfach die klimafreundlichste Transportmethode ist.
Sagt Robert Radziwanowski von der Frankfurter Industrie- und Handelskammer und das auf einer Veranstaltung der Grünen Bundes- und Landtagsfraktion. Die Veranstalter hatten sich offensichtlich ganz bewusst den Widerspruch in ihre Konferenz geholt, auch um es sich nicht allzu einfach zu machen. Mit den Argumenten. Denn der Oder-Ausbau, so wie er gerade stattfindet, hat seine Grundlage in einem deutsch-polnischen Regierungsabkommen von 2015. Heute forderten etliche Grünen-Politiker einen Ausstieg aus diesem Abkommen bzw. eine Revision. Darunter der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner.
Das Abkommen war ein großer Fehler. Es ist ohne das Parlament entschieden worden. Ohne dass die Klimakrise und all die Entwicklungen berücksichtigt wurden. Ich würde mir wünschen, dass wir mit den Polen dieses Abkommen überarbeiten, aussteigen und ein neues schließen.
Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat in einem Videostatement angekündigt, dies gegenüber ihrem FDP-Kollegen im Verkehrsministerium anzusprechen. Doch im Moment hält sich die polnische Regierung nicht einmal an Gerichtsurteile, die den Ausbau vorerst untersagt hatten. Nach dem massenhaften Fischsterben im Sommer sind auf polnischer Seite viele lokale Initiativen entstanden, die sich kritisch mit dem Ausbau und den Gifteinleitungen auseinandersetzen. Doch unter denen scheint sich gerade eine gewisse Resignation breit zu machen, erzählt Marta Szmigdowska-Mohn vom Netzwerk Czasna Odrze. Zeit für die Oder.
Die Regierung baut trotz alles stumpf nach vorne einfach. Und das ist alles, was natürlich das macht uns allen Sorgen, weil diese Zerstörung, falls das einmal eingetreten ist, es ist unumkehrbar.
Immerhin, ein ganz großes Ausbauprojekt scheint komplett beerdigt zu sein. Eine lange geplante Verbindung zwischen Oder und Donau hin zum Schwarzen Meer wird es nicht mehr geben. Das sagte ein tschechischer Regierungsvertreter am Vormittag auf der Konferenz.
Fred Pilarski aus Frankfurt-Oder über die Oder. Und Oder aufwärts liegt Guben. Und da kamen Menschen schick gekleidet auf eine Baustelle. Das hat meist Großes zu bedeuten, auch in Guben. Da baut nämlich das deutsch-kanadische Unternehmen Rocktech eine Fabrik. Den prominent gesetzten ersten Spatenstich hat RBB-Reporterin Iris Wussmann beobachtet.
1, 2.
Beifall für den Start eines fast 700 Millionen Euro Projektes, an dem viele Hoffnungen hängen. Bis 2025 wird das deutsch-kanadische Unternehmen Rocktech im Industriegebiet von Guben seinen Konverter bauen, in dem dann aus dem Mineral Spodumen das Lithiumerz geholt und zu Hydroxid verarbeitet wird. Eine Probe davon gibt schon im Reagenzglas. Sieht ein bisschen aus wie Zucker. Chef Dirk Habecker hält sie in die Kameras.
Wir werden unser Rohmaterial in den ersten Jahren aus Kanada
bauen, voraussichtlich aus Australien beziehen, bauen unseren Konverter vom ersten Tag an in eine Richtung, dass wir recyceltes Material auch als Rohmaterial mitverarbeiten können.
Künftig soll also auch Lithium aus gebrauchten Batterien geholt werden. Starten wird die Produktion aber mit enormen Mengen an Spodumen, das per Schiene nach Guben kommt und aus dem jährlich Lithiumhydroxid für 500.000 Elektroautobatterien gewonnen werden soll. Das Risiko von stockenden Lieferketten wird damit kleiner. Nicht ohne Grund hat sich Mercedes schon lange bevor der Konverter steht, seinen Teil gesichert. Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Wir haben gerade im letzten Jahr erlebt mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass vieles schwieriger geworden ist. Und ich glaube, auch daraus müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Klimaneutrale Produktion und möglichst weitgehende Unabhängigkeit.
Für Guben sprechen die Straßen- und Schienenanbindung, das erschlossene 12 Hektar große Grundstück, auf dem Rocktec mit den entsprechenden Genehmigungen in der Tasche loslegen kann. Für Wirtschaftsminister Jörg Steinbach dürfte die Boomtown an der Neiße ein Musterbeispiel für den Strukturwandel sein.
Es bleibt Energieland. Die Elektromobilität braucht ihre Quelle. Das sind die Batterien. Wir schaffen Arbeitsplätze. Es kommen Investitionen hierher. Und insofern ein weiterer Schritt in der Transformation der Lausitz.
Ganz viel Zukunft also. Kein Wunder, dass Bürgermeister Fred Marow seine Rede mit "Wow, was für ein Tag für unsere Stadt" beginnt.
Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass wir in 10 Jahren hier mehr Arbeitsplätze in der Industrie, in der Struktur haben werden, als es mit der Braunkohle der Fall gewesen ist. Diese Chance, glaube ich, werden wir nur einmal haben.
Gubens Bürgermeister Fred Marow. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.